Ja, guten Morgen miteinander.
Morgen.
Ich freue mich, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern dürfen. Und ich bin nicht dankbar für die Christusgemeinde. Die Christusgemeinde, die gibt es schon 28 Jahre. Und ich bin inzwischen der dritte Pastor dieser Gemeinde. Und in dieser Gemeinde wurden schon viele Menschen gesegnet. Es kamen Menschen zum Glauben. Manche Menschen haben ihre Beziehungen zu Jesus vertiefen dürfen. Es haben sich Menschen taufen lassen. Und wir sind wirklich eine kunterbunte Mischung von verschiedenen Leuten. Das habe ich auch in der Anbetung gesehen. Manche stehen auf, manche erheben die Hände, manche bleiben sitzen. Manche beten innerlich, manche schwingen die Fahnen. Und jeder hat so seinen Zugang und darf kommen. Die Kinder dürfen hier sein, die Kinder dürfen hier vorne rumrennen. Und es ist einfach erlaubt. Und auch ich bin erlaubt mit meinem Anzug. Der Einzige, der immer einen Anzug trägt zum Predigen. Und ich habe mich noch nicht rausgeschmissen. Das ist die Christusgemeinde. Und die am Anfang dabei waren, die wissen, wie auch die Anfänge der Christusgemeinde waren. Die waren nicht immer so einfach. Die Christusgemeinde, die wurden Sektierer genannt. Eine Mogel, als Mogelpackung beschimpft. Und dennoch ist die Christusgemeinde nach diesen 28 Jahren gewachsen und erhalten geblieben. Gott hat seine Gemeinde all die Jahre durchgetragen. Und ich bin dankbar, dass es diese Gemeinde noch gibt. Und auch wenn viele Fragen wieder offen sind oder neu offen sind, die Räumlichkeiten, Mitarbeitermangel, finanzielle Schwierigkeiten, können wir dennoch dankbar sein. Dankbar für das, was Gott in dieser Gemeinde macht, und dankbar für das, was Gott in unserem persönlichen Leben macht. Lass dir die Krone nicht nehmen. Heute ist der zweite Advent. Der zweite Advent ist traditionell der Adventssonntag, wo es um Hoffnung geht. Warten auf die Hoffnung, die Gott verheißen hat. Und heute geht es um eine Botschaft der Hoffnung, die eine Gemeinde in Philadelphia erhalten hat. Es ist eine Botschaft aus den 7 Sendschreiben der Offenbarung. Wer von euch war schon mal in Philadelphia, Pennsylvania? Ja, eine Person? Dieses Philadelphia ist nicht gemeint, das wusstest du. Dieses Philadelphia wurde aber nach diesem Philadelphia benannt, um das heute geht. Das Philadelphia heute, das ist in Kleinasien, in der Antike, in der Türkei. Und in dieser kleinen Stadt gab es eine Gruppe von messianischen Juden. Das sind Juden, die den Messias, Jesus, den Christus, als Herr und Erlöser angenommen haben. Kurz vorher, da war das Pfingstfest in Jerusalem. Pfingsten, das ist das traditionelle Erntedankfest der Juden, wo sie auch gefeiert haben, dass sie die Tora, die 10 Gebote, das Wort Gottes bekommen haben. Aber in diesen Jahren Pfingsten war es ganz anders. Auf einmal, die Christen haben sich versammelt, die messianischen Juden haben sich versammelt, wussten nicht, was passieren wird. Sie wussten, dass Jesus aufgefahren ist, und plötzlich kam der Heilige Geist auf sie und sie wurden erfüllt mit diesem Geist und haben begonnen, jeder hat begonnen, von dem zu erzählen, was er gesehen und erlebt hat. Und die Menschen um sie herum, es waren ungefähr Hunderttausende in Jerusalem, die aus der ganzen Welt zusammengeströmt waren, die wollten Pfingsten feiern. Die kamen hin und haben gehört in ihrer eigenen Muttersprache, wie die Christen, wie die messianischen Juden davon erzählen, was Jesus getan hat, wie Gott der Erlöser ist. Und sie haben gedacht, diese Menschen sind betrunken, da kann etwas nicht stimmen, was soll das? Und dann hat Petrus das Wort ergriffen und hat begonnen zu predigen und gesagt: Ihr Judäer, ihr Volk Gottes, ihr Israeliten, es gibt einen heiligen und lebendigen Gott. Und die meisten von euch, die glauben auch an diesen Gott, deswegen seid ihr nach Jerusalem gekommen. Ihr wollt diesen Gott anbeten. Ihr seid fromme und religiöse Menschen. Doch das Problem ist, ihr habt keine Beziehung zu diesem Gott. Eure Lippen beten ihn zwar an, aber euer Herz, das ist fern von ihm. Gott möchte nicht eure frommen Taten. Er möchte nicht eure Nächstenliebe. Er möchte nicht eure Spende in der Weihnachtszeit. Er möchte nicht eure Lippenbekenntnisse. Gott möchte dein Herz. Er möchte mit dir Beziehung haben. Ihr seid fern von ihm. Ihr seid in der Gottesferne. Und wenn ihr in diesem Zustand bleibt, dann wird das Gericht Gottes über euch kommen. Und ihr werdet in der totalen Gottesferne bleiben. Und das ist nichts anderes als die Hölle. Aber wisst ihr was? Gott will das nicht. Weil ihr Gott fern seid, ist Gott selber in Jesus als Messias auf diese Welt gekommen. Er ist gekommen und gestorben für deine Schuld, die du gestern getan hast, die du heute tust und die du morgen tun wirst. Er hat deine Scham getragen. Und weil er gestorben ist und auferstanden ist, kannst du ein neues Leben haben. Er möchte dein Retter sein. Er hat den Weg geebnet, damit deine Sünden, deine Schulden vergeben werden. Wende dich heute zu Jesus Christus, dem Herrn und der Rettung. Dann macht er dich frei. Er schenkt dir neuen Frieden zwischen dir und Gott, so dass Versöhnung möglich ist. Und die Juden haben diese Predigt gehört und auf einen Schlag haben sich 3000 Menschen zu diesem Jesus hingewandt. Und sie haben ihn ganz persönlich als ihren Herrn und Erlöser angenommen. Sie haben neues Leben empfangen und sie haben sich taufen lassen. Und daraus entstand dann eine riesen messianisch-jüdische Bewegung, welche später Christen genannt wurden. Diese Bewegung, aus dieser Bewegung ist diese Gemeinde in Philadelphia entstanden, in Kleinasien. Aus dieser Bewegung ist auch heute die Christusgemeinde entstanden. Gott ist noch immer am Werk. Er hat damals begonnen und er ist noch immer am Werk. Er verändert noch heute Leben, vergibt noch heute Schulden und heilt noch heute Wunden. Was für einen großartigen Gott haben wir, nicht wahr? Doch die Gemeinde Gottes hat nicht nur immer Erweckungszeiten erlebt, sondern schon bald wurden die ersten Christen verfolgt. Wir lesen es schon ziemlich früh. Sie mussten Widerstände erleben, Anfeindungen, teuflische Versuchungen erleiden. Und bei der Gemeinde in Philadelphia kam es noch zu, dass diese Gemeinde immer wieder von Erdbeben und Nachbeben wortwörtlich erschüttert wurde. Und in dieser Situation sendet Jesus Christus einen ganz persönlichen Brief durch die Hand des Apostels Johannes. Und lasst uns aufschlagen, wenn du eine Bibel dabei hast oder wenn du noch eine Bibel holen möchtest, da draußen liegen Bibeln auf. Lasst uns aufschlagen, Offenbarung 3. Und für alle anderen, die nichts mitgebracht haben, habe ich es tatsächlich auch wieder mal mitgebracht zum Mitlesen. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Und jetzt spricht Jesus. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen, und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Pass auf, ich werde Leute schicken aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden, obwohl sie das gar nicht wirklich sind. Aber sie sollen kommen und sich vor dir niederwerfen und erkennen, dass ich dich liebe. Weil du mein Wort der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, um die ganze Menschheit zu verführen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer den Kampf besteht, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird diesen Platz für immer behalten. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen. Mit dem Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Und mein eigener neuer Name wird auf ihm geschrieben sein. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr, wir wollen hören, nicht nur, was du Philadelphia gesagt hast, sondern wir wollen hören, was du heute Morgen uns zu sagen hast. Uns als Christusgemeinde. Aber auch mir und uns persönlich, jedem Einzelnen, in meinem Leben. Herr, öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, dass wir genau das hören, was wir heute Morgen hören müssen. Amen. Die Gemeinde in Philadelphia wird hier mit zwei Kennzeichen beschrieben. Das erste, was Jesus hier sagt, ist, das erste, was Jesus sagt, das ist eine Gemeinde, du bist eine Gemeinde mit einer kleinen Kraft. Du bist eine Gemeinde mit einer kleinen Kraft, Vers 8. Die Gemeinde in Philadelphia, sie war keine Riesengemeinde, so wie die Gemeinde vielleicht in Ephesus oder in Korinth oder in Rom. Paulus hat der Gemeinde in Philadelphia keinen Brief geschrieben. Den großen Gemeinden hat er Briefe geschrieben. Aber Philadelphia hat er vergessen. Wir wissen auch nicht, ob Paulus jemals Philadelphia besucht hat. Die Gemeinde war im Vergleich zu den anderen Gemeinden eher unbedeutend. Doch für einen ist sie nicht unbedeutend. Und zwar für denjenigen, der Heilige, der Wahrhaftige und derjenige ist, der die Schlüssel Davids hat. Jesus Christus nennt sich selber der Heilige, Wahrhaftige, derjenige, der die Schlüssel Davids hat. Und für ihn ist diese Gemeinde nicht unbedeutend. Jesus ist der Heilige. Was heißt das? In der Bibel wird vom Heiligen Israels geredet. Der Heilige Israels, das ist nur eine Person. Wir wissen, alle Christen sind Heilige. Aber der Heilige, das ist Gott selber. Jesus Christus ist Gott der Erhabene. Er ist derjenige, vor dem sich mal alle Menschen beugen werden. Diejenigen, die ihm heute vertrauen, die werden ihre Knie beugen vor diesem Gott. Und diejenigen, die Gott missachten, die werden vor diesem Gott gebeugt werden. Er ist der König der Könige. Jesus ist der Heilige, der Abgesonderte, der Hocherhabene. Aber er ist auch der Wahrhaftige. Sein Name ist Wahrheit. Er ist absolut zuverlässig. Auf Hebräisch bedeutet das Wort Wahrheit auch Treue. Auf ihn ist Verlass. Was er sagt, das hält er ganz gewiss. Und die dritte Bezeichnung, die er sich selber gibt, ist, er ist derjenige, der die Schlüssel Davids in der Hand hält. Und hier wird Jesaja 22, Vers 22 zitiert. Doch geht es um einen Diener, der bekommt die Schlüssel Davids und damit kann er einen neuen König einsetzen. Derjenige, der die Schlüssel Davids in der Hand hält, Jesus Christus, der setzt Könige ein und setzt Könige ab. Er regiert über alles und hat alles in der Hand. Nichts entgleitet ihm. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat die Schlüssel zum Thronsaal. Er hat die Schlüssel zur Schatzkammer des Königs. Er hat die Schlüssel zum Allheiligsten. An dem Schlüsselmann kommt niemand vorbei. Und dieser allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Herr und Gott, er sieht diese kleine, zerschlagene und gebeutelte Gemeinde in Philadelphia. Ihm ist sie wichtig, weil er sie lieb hat. Wir Menschen, wir denken oft, kleine Kraft gleich kleine Bedeutung. Wir sind klein, uns fehlt es an Mitarbeitern. Wir haben wenig Gruppenleiter, wenig Bereichsleiter, Diakone. Wir haben wenig finanzielle Mittel. Wir haben wenig Einfluss in der Stadt. Wir haben eine kleine Kraft und deswegen auch wenig Mut. Wir können nichts bewirken. Lass dir die Krone nicht nehmen, spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der Schlüsselmann, Jesus Christus. Warum? Was hat denn Philadelphia für eine Krone? Sie hat die Krone der Bewährung und der Bewahrung. Das ist das zweite Kennzeichen. Sie hat die Krone der Bewährung und der Bewahrung. Sie hat zwar eine kleine Kraft, aber nicht nur das, sondern sie hat auch eine große Treue. Trotz Widerständen, trotz Menschen, die Gemeinde verlassen, trotz finanzieller Not, Philadelphia war sehr arm, trotz Christenverfolgung, blieb sie treu. Und hier in diesem Text werden drei Dinge genannt, wie sie treu ist. Erstens, sie ist treu dem Wort Gottes. Vers 8. Zweitens, wieder Vers 8, sie ist treu dem Namen Jesu. Und drittens, Vers 10, sie ist treu in der Geduld. Sie ist treu dem Wort Gottes. Treu sein im Wort Gottes ist nicht selbstverständlich. Auch heute noch wollen Menschen, ja selbst Menschen, die sich Christen nennen, Gemeinden vom Wort Gottes abbringen. Sie sagen, ja das Alte Testament, das ist veraltet. Oder das kann man doch heute nicht mehr lesen. Die Apostel, die haben Jesus missverstanden. Mit dem heutigen Stand der Wissenschaft wissen wir, dass die Bibel nicht mehr in allem zuverlässig ist. Sie sagen, die Bibel, sie beinhaltet Wort Gottes, aber sie ist nicht das Wort Gottes. Und ich frage, wer kann unterscheiden, was darin Wort Gottes ist und was nicht? Und da ist dann jeder sein eigener Herr. Und es war schon bei der frühen Kirche so. Schon in der frühen Kirche wollte man das Wort Gottes zensieren. Martion, der lebte 100 nach Christus, also genau in der Zeit, dieser Brief wurde später geschrieben, genau in der Zeit. Er war ein Bischof, ein Christ mit hohem Amtes. Und er wollte das Alte Testament streichen. Und das Neue Testament hat er auch zensiert. Alles, was jüdisch klang, wollte er streichen. Das hat ihm nicht gefallen. Er wollte nichts von einem zornigen Gott wissen. Er wollte nur Liebe und Barmherzigkeit. Er wollte nichts von einem Richter wissen. Marcion, einer der bekanntesten Irrlehrer in der Geschichte, dank ihm wurde dann die Bibel kanonisiert und die Leute haben gesagt, wir müssen mal klären, was alles Wort Gottes ist, weil es gibt Leute, die verdrehen Dinge. Das war schon damals so. Aber die Gemeinde in Philadelphia, sie vertraute Gott und sie blieb dem Wort Gottes treu. Sie blieben dem treu, was sie empfangen haben von Gott selbst. Und vielleicht haben sie gebetet, wie wir gesungen haben. Wenn wir es nicht sehen und wenn wir es nicht spüren, dein Wort ist wahr und ich halte daran fest. Auch wenn ich es nicht gerade erlebe, ich halte daran fest. Die Gemeinde in Philadelphia, sie blieb dem Namen Jesu treu. Die Christen zur damaligen Zeit, die lebten in einer Zeit voller großer Toleranz. Multikulturell war die Gesellschaft. Sie hatten diverse Götter und Götzen. Man durfte an alles glauben, solange man niemandem anderen widersprach. Und in dieser Zeit haben die Christen in Philadelphia daran festgehalten, dass Jesus der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben ist. Und dass niemand zum himmlischen Vater kommt, es sei denn durch Jesus Christus alleine. Es ist eigentlich wie heute. Jeder darf leben, wie er will, es sei denn, man glaubt, dass es nur einen Weg gibt und nur eine Rettung gibt. Das gefällt den Leuten nicht. Die Gemeinde in Philadelphia blieb Jesus Namen treu. Sie haben keiner anderen Ideologie vertraut, keiner anderen Philosophie, keiner anderen Wissenschaft oder keiner anderen politischen Instanz. Sie haben Jesus Christus ihr volles Vertrauen geschenkt. Sie haben sich zu Jesus Christus öffentlich bekannt und haben gesagt, das ist die einzige Wahrheit. Am Namen Jesus scheiden sich die Geister. Und für diesen Namen wurden die Christen dann von den Römern wegen Intoleranz verfolgt und von den Juden wegen Gotteslästerung. Und vier Christen tatsächlich haben diese Verfolgung nicht standgehalten, sondern sie sind abgefallen vom Glauben. Sie haben sich nicht mehr zu Jesus bekannt. Doch die Gemeinde in Philadelphia, sie blieb treu. Wir wissen von Märtyrergeschichten, viele davon wurden umgebracht in dieser kleinen Gemeinde. Und sie blieben treu in der Geduld. Vers 10. Weil du mein Wort der Geduld bewahrt hast. Zur Treue gehört eben nicht, dass ich einmal mein Ja-Wort zu Jesus gebe und dann läuft alles von selbst. Nein, es ist wie in der Ehe. Das Ja-Wort bei der Hochzeit, das reicht nicht aus. Zur Treue gehört, dass ich jeden Tag neu an diesem Ja-Wort von damals festhalte. Dass ich sage, ich halte mein Versprechen, das es damals gab. Ich halte den Bund, den ich geschlossen habe mit dir. Ich bleibe dran, auch wenn es schwierig ist. Auch wenn ich keine Gefühle mehr habe oder negative Gefühle habe. Auch wenn es gerade mehr Kampf ist als Schönheit. Treu sein in der Geduld bedeutet, an der Beziehung festzuhalten, im Glauben dran zu bleiben, auch wenn die Verheißung noch nicht eingetroffen ist, die Gott uns gegeben hat. Die Bibel redet sehr oft davon, dass wer bis zum Ende festhält, der wird gerettet. Und warum macht das die Bibel? Weil Gott ganz genau weiß, dass das Leben nicht einfach ist. Er weiß, dass es schwierige Zeiten gibt, in deinem und in meinem Leben. Es gibt immer wieder Wüstenzeiten in deinem Glaubensleben, aber auch in der Gemeinde insgesamt. Das ist ganz normal. Das gehört zum Leben. Und in dieser Durchstrecke können wir treu sein, in der Geduld beweisen. In dieser Durchstrecke zeigt sich unsere Treue, indem wir trotzdem dranbleiben. Ich weiß ganz genau, ich habe das auch erlebt und ich erlebe das auch immer wieder. Solche Zeiten sind Zeiten der Versuchung, wo wir alles hinschmeißen wollen. Auch ich wollte schon meinen Glauben hinschmeißen. Und dennoch lohnt sich durchhalten. Es lohnt sich, treu zu bleiben. Die Gemeinde mit kleiner Kraft hat große Treue bewiesen, indem sie nicht auf ihre eigene Kraft geschaut hat, sondern auf die große Kraft des lebendigen Gottes. Sie wussten um ihre kleine Kraft, doch das hat sie nicht entmutigt, denn sie wussten auch um die große Kraft Gottes. Darum blieben sie treu. Und diese Treue belohnt sich. Jesus, der Herr, sagt ihnen, lass dir diese Krone nicht nehmen, behalte diese Treue. Ich komme, Advent. Advent heißt, meine Ankunft ist nahe. Wir warten und er ist nahe, er kommt. Auch wenn du diesen Kampf bestehst. Ja, das Leben, Beziehungen und auch die Gemeinde ist immer wieder Kampf. Wenn wir diese Kämpfe bestehen, diese geistigen Kämpfe, die wir haben, dann macht uns Gott zu Säulen im Tempel. Er macht uns zu festen Säulen in seinem Tempel. Und er gibt uns seinen Namen. Wir werden nach seinem Namen benannt. Das heißt, wir sind sein Eigentum, seine Kinder. Wir gehören zum Königstum. Wir werden gekrönt von Gott. Wir haben es schon gehört, wir sind Könige und Priester. Lass dir diese Krone nicht nehmen. Diese Verheißung ist eine Verheißung fürs Jenseits. Gott wird es gut machen in deinem Leben. Gott wird den Kampf in deinem Leben beenden und du wirst mal im himmlischen Jerusalem sein. Bleib treu. Aber der Schlüsselmann, Jesus, sagt auch, es gibt auch eine Verheißung hier auf Erden. Und ich sehe mich hier nochmal in Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Wenn es um geöffnete Türen in der Bibel geht, dann wird entweder das Tor zum himmlischen Vater gemeint oder es wird das Tor zur Evangelisation gemeint. Paulus betet in Kolosser 4, Vers 3, betet für mich, dass Gott eine Tür auftut. Wofür? Dass er sich ein Haus kaufen kann? Nein. Dass er eine neue Ausbildung starten kann? Nein. Er sagt, bete, dass Gott eine Tür auftut, dass er aus dem Gefängnis kommt? Nein. Sondern selbst im Gefängnis, dass ich das Evangelium verkünden kann, so dass Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen und gerettet werden. Jesus möchte eine Tür aufschließen, damit du das Evangelium so auf deine Art und Weise verkünden kannst, damit Menschen die frohe Botschaft hören und sich für ein Leben mit Jesus entscheiden können. Weil Philadelphia eine Krone der Treue trägt, sagt Gott, ich werde dir eine Tür auftun. Und jetzt kommen wir zu Vers 9, den muss ich ein bisschen erklären. Pass auf, ich werde Leute schicken aus der Synagoge des Satans. Die sagen, sie seien Juden, obwohl sie es in Wirklichkeit gar nicht sind. Die Christen damals, die waren mehrheitlich messianische Juden. Die waren selbst Juden. Es gab auch Heidenchristen, aber die Mehrheit waren Juden. Und wenn Jesus derselbe Jude ist, das sagt, dann spricht da kein Antisemitismus aus ihm heraus oder Judenhass. Nein, man muss es als innerjüdische Kritik verstehen. Damals im Judentum war das ganz normal, manchmal auch so zu reden. Und hier redet Jesus Tacheles. Er sagt, wir können es auch als innerchristliche Kritik verstehen, er sagt, nur weil Jude draufsteht oder nur weil Christ draufsteht, ist nicht unbedingt Jude drin oder Christ drin. Und die Bibel sagt, ein wahrer Jude, ein wahrer Israelit ist nicht einer, der äußerlich beschnitten ist, sondern dessen Herz beschnitten ist. Und auch heute, nur weil ich sage, ich bin Christ oder weil ich getauft wurde, aber das Evangelium von Jesus Christus, dem Messias, ablehne, dann gehöre ich in Wahrheit nicht zur Gemeinde Gottes, sondern zur Synagoge des Satans. Aber Gott ist auch diesen Menschen treu. Er sagt, ich werde Leute schicken aus dieser Synagoge. Leute, die glauben, sie wären Gläubige, aber in Wahrheit glauben sie dem Satan. In Wahrheit glauben sie der Lüge und nicht mir. Ich werde diese Leute schicken und zu euch senden. Ich werde sie in die Gemeinde hineinsenden. Nicht, um euch zu verführen. Nein, sie sollen kommen und sich niederwerfen und erkennen, dass ich meine Gemeinde lieb habe. Sie werden kommen in die Gemeinde. Es war nicht ihre Weisheit, ihre Missionsstrategie, ihr Geschick, das dafür gesorgt hat, dass die Leute zum Glauben gekommen sind. Nein, Gott selbst sendet sie. Er macht eine offene Tür. In ihrer Schwachheit, da waren sie total unbeholfen im Missionieren. Sie konnten nicht auf die Straße gehen. Sie kannten sich die Bibel überhaupt nicht aus. Aber es spielt keine Rolle. Deine kleine Kraft, ich sehe sie. Aber du bist treu. Und ich öffne die Tür und ich sende Leute, die erkennen werden, dass ich dich lieb habe. Und dann sehen sie das und wollen und sagen, ich will auch geliebt werden von diesem Gott. Ich will diese Liebe auch erleben in meinem Leben. Ich will auch eine Beziehung mit diesem Gott haben. Der Wahrhaftige und Treue, er sendet die Menschen zurück in die Kirche. Gott bleibt uns treu. Und weil Gott uns treu bleibt, wird auch uns bewahren. Weil wir sein Wort und seinen Namen und die Geduld bewahren, wird er uns auch bewahren vor den Versuchungen in dieser Welt. Treue verwirklicht sich in der Beziehung, in der Gegenseitigkeit. Wenn unsere Kraft klein ist und wir auf die große Kraft Jesu Christi schauen und treu an ihm festhalten, wird diese Kraft sichtbar in unserem Leben. Lass dir diese Krone nicht nehmen. Woher kommt diese Krone? Der König selbst, Jesus Christus, er setzt die Krone uns auf, dir und mir. Wenn wir seine Kinder werden, werden wir gekrönt von ihm. Und das machen wir nicht aus eigener Kraft. Das machen wir nicht, weil wir stark sind, weil wir vernünftig sind, weil wir entschieden sind, weil wir schlau sind. Im Gegenteil, wir machen das trotz absoluter Kraftlosigkeit. Er macht es. Er setzt die Krone auf. Und deswegen lass sie das nicht nehmen, was er dir aufgesetzt hat. Das Kostbarste, das Wertvollste, das Schönste und das Größte in deinem Leben. Jesus Christus und sein Wort. Und auch wir als Gemeinde wollen sagen, wir wollen uns das nicht nehmen lassen. Sie können uns alles nehmen, aber wir wollen uns das nicht nehmen lassen. Diese Krone, die E-Gitarre können sie nehmen, den tollen Raum können sie nehmen, die Gemeinschaft können sie zerrütteln, den Prediger können sie nehmen, aber Jesus Christus und an seinem Wort wollen wir festhalten. Die Christusgemeinde ist nach Jesus Christus benannt. Und deswegen wollen wir Jesus Christus und seinem Wort treu bleiben und darauf vertrauen, dass er eine Tür aufmacht, sodass Menschen bei uns zu ihm finden, ihn, Jesus, unseren Herrn, kennenlernen, Versöhnung erfahren, Wiederherstellung erleben und innerlich und äußerlich erneuert werden. Deswegen entscheiden wir uns heute, treu zu bleiben, dem, der uns treu bleibt. Wir halten an dem Versprechen und an dem Bund fest. Komme, was wolle. Amen. Wir nehmen jetzt in einer Zeit der Stille, wo wir ganz persönlich diese Entscheidung der Treue treffen. Jesus, du bist die Krone des Lebens. Und wir haben diese Krone überhaupt nicht verdient. Wir konnten nichts bringen, ganz am Anfang unseres Christenlebens. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Und noch immer können wir nichts bringen. Tatsächlich. Unsere Kraft ist klein und schwach. Aber du, Herr, du bist die Krone. Und die wollen wir uns nicht nehmen lassen. Ich will mich nicht nehmen lassen, Herr. Ich will an dir, an deinem Namen und dein Wort festhalten, will Geduld beweisen. Danke, dass du der bist, der die Schlüssel in der Hand hält. Du bist der treue, wahrhaftige und heilige. Du wirst Türen aufschließen, dass Menschen dich kennenlernen dürfen. Amen.